Nichts wird die Chance auf ein Überleben auf der Erde so steigern wie der Schritt zu einer fleischfreien Ernährung. Gesagt hat das Albert Einstein. Dirk, was fällt dir dazu ein?
Tja, Phil, Albert Einstein gilt ja als ziemlich schlau, sodass ich grundsätzlich erstmal geneigt bin, die Wahrheit in diesem Satz zu suchen. Aber offen gestanden, es leuchtet mir jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz ein, dieser Zusammenhang. Aber vielleicht werden wir ja sprechen und am Ende sage ich jawohl, genau, er hat recht, der Albert.
Und genau darüber wollen wir heute sprechen in der neuen Folge der Halbzeitlegenden.
Halbzeitlegenden. Mit Dirk Schmidt und Phil Hofmeister.
Denn zum Thema oder über das Thema fleischfreie und vegane Ernährung, Dirk, kann man ja durchaus diskutieren.
Das kann man in der Tat und es gibt sicherlich für und es gibt auch ein bisschen wider, weil ich sage jetzt mal ganz platt, es schmeckt halt. Aber wir werden darüber sicherlich sprechen können. Erstmal schönen guten Tag, wir machen das nämlich mit Nir Rosenfeld. Hallo Nir.
Hi, hallo, gut.
Schön, dass du da bist. Und der ein oder andere fragt sich vielleicht, wer ist eigentlich dieser Nir Rosenfeld? Nir Rosenfeld steht als Gastronom mit gleich mehreren Standbeinen für ausschließlich vegane Küche. Aber das war nicht immer so. 2017 hörte der verheiratete Vater von drei Kindern, der damals bereits drei Restaurants besaß, einen Vortrag. Und sofort entschied er nach diesem Schlüsselerlebnis ab sofort selbst nur noch vegan zu leben. Es dauerte nur 2 Jahre und dann waren auch seine Restaurants zu 100% auf vegane Küche ausgerichtet. Ein unternehmerisches Risiko, das er eingehen musste und das er bis heute nicht bereut. Für den aktiven Tierschützer ist vegan nicht nur eine Frage der Ernährung, es ist eine Frage der Philosophie.
Was hast du heute gegessen, Nir, bislang?
Ich habe heute im Kuli Alma, weil ich nicht so viel Zeit gehabt habe, ich schnell gegessen Hummus mit Salat. Und hier, kurz bevor ich gekommen bin, Superfood-Salat gegessen mit Tofu, rote Beete, Kichererbsen und viele andere leckere und gesunde Sachen.
Klingt herausragend lecker auf mich und für mich, Dirk, und auf dich?
Naja, auch. Also ich muss sagen, man ist ja als Fleischesser und ich bin nun mal als Fleischesser groß geworden, ist man ja dann eigentlich immer wieder überrascht, wenn man offen ist und sowas isst, sagt man, oh, ist ja eigentlich doch ganz gut. Ne? Und ich glaube, was für mich jetzt nicht gut ist, sind diese Speisen, die so wie Fleisch daherkommen, die also so gefaktes Fleisch sind. Das mag ich gar nicht. Ich glaube, das ist Tofu. Ich kenne mich aber gar nicht ganz genau aus. Aber die Gerichte in deinen Restaurants, und da habe ich auch schon gegessen, die schmecken wirklich lecker.
Super, danke. Also vegan, wie du am Anfang gesagt hast, es ist nicht nur Essen. Essen ist nur ein Thema, ist ein großes Thema, aber nicht alles. Wenn man das einmal versteht oder man einmal entscheidet, ich möchte nicht, dass ein Tier würde leiden, ausgebeutet und umgebracht gegen seinen Willen, wenn es nicht unnötig ist, dann mache ich das gar nichts. Ob das für meine Schuhe, ob das für meine Essen, ob das für meine Klamotten und so weiter und so fort. Also jetzt, ich als Tierrechtaktivist versuche Maximum Menschen zu überzeugen, vegan zu leben und das Essen ist ein großes Thema. Wie gesagt, nicht das Einzige.
Kannst du vielleicht ganz kurz nochmal für einen Laien erklären, was ist eigentlich der Unterschied zwischen veganem Essen und vegetarischem Essen?
Das ist ein großer Unterschied. Also vegetarisch ist gar nichts anderes als Fleischesser oder als Allefresser. Ist überhaupt kein Unterschied. Weil heutzutage die Tiere, die Milchprodukte und Eiprodukte, die man konsumiert, wir reden über viel mehr Leid als vom Fleisch. Und die Milchindustrie ist auch die Fleischindustrie, weil alle Tiere, die in der Milchindustrie sind, würden am Ende ohne Ausnahme, war noch nie eine Ausnahme, würden alle geschlachtet. Alle.
Du hast ja, so wie ich das verstanden habe, bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch Fleisch gegessen.
Ja.
Und dann hast du ein Schlüsselerlebnis gehabt und hast gesagt, so, Schluss jetzt.
Ja,
aber sofort, was war da passiert? Wie hat dich da einer so gepackt, dass du das völlig änderst von heute auf morgen?
Ich war auch eine überzeugende Fleischesser und ich habe übrigens nicht aufgehört, weil es mir nicht schmeckt. Ich habe nur aufgehört, weil einmal habe ich einen Vortrag gesehen und in dieser eine Stunde habe ich verstanden, was das bedeutet alles und wie unnötig ist das ist. Weil wir leben in einer Gesellschaft, die, auch wenn wir verstehen, das ist Gewalt, wir lernen nicht, dass es nicht nötig ist. Wir lernen genau andersrum. Wir lernen, dass wir brauchen Fleisch oder tierische Produkte, weil da befinden sich die ganzen Nährstoffe. Und ich wollte noch was sagen dazu, was du vorher gefragt hast. Als überzeugende Veganer versuche ich Maximum Menschen zu überzeugen, vegan zu leben. Und als Gastronom habe ich diese Möglichkeit anzubieten, nur gesundes Essen. Und am Ende sage ich zu jedem, entscheidest du selber, wie du leben willst. Willst du gesund leben? Lebst du gesund? Ich habe noch nie einen Aktivist gesehen, der auf die Straße geht und sagt, hör auf, mit Rauchen ist ungesund. Deswegen, ich sage, jeder soll essen, was er will.
Wie war es in deiner Familie? Wie war es in deiner Familie? Ihr wart ja wahrscheinlich alle Fleischfresser zu dem Zeitpunkt. Und dann kommst du nach Hause und sagst, jetzt wird alles anders. Hat deine Frau dich sofort umarmt und hat gesagt, mein Lieber, ich bin dabei? Oder war da ein bisschen Überzeugungsarbeit nötig? Weil ich glaube, es ist schwierig, wenn du so überzeugt bist von deiner Sache, wenn deine Frau, deine Familie da nicht mitzieht. Ich glaube, das ist ein schwieriges...
Und die Kinder, ne? Kinder hängen ja auch mit dran.
Alle drei Kinder.
Ja.
Also ich bin nicht nach Hause gekommen, ich war zu Hause und ich habe gelesen, ich lese gerne über Sport und dann bin ich auf eine Ironman. Ich habe über eine bekannte Ironman in Israel gelesen, der heißt Amit Shaked. Ich wollte das lesen, nicht wegen Veganismus, ich wusste nicht, dass er vegan ist. Ich wollte seine Geschichte hören oder lesen. Und er erzählt in seiner Geschichte als by the way, nicht als Hauptgrund, dass er lebt vegan seit so Jahre. Und er wurde gefragt von der Journalist oder Journalistin, warum lebt er vegan? Und er hat gesagt, weil er einmal diese Vortrag gesehen von Gary Rofsky. Da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Ironman, das ist für mich die stärkste Menschen auf dieser Planete. Fahrrad, schwimmen, laufen, vegan. Vegan sind so nette Menschen, die gehen auf die Straße ohne Schuhe. Es ist keine starke Menschen. Vielleicht die haben andere Sachen, aber stark geht's nicht. Und er sagt noch, seit ich vegan lebe, aus ethischen Gründen, bin ich noch besser oder fitter.
Ja, es gibt ja auch viele Sportler, die genau darauf schwören. Ja, Lewis Hamilton, Formel-1-Weltmeister beispielsweise, Novak Djokovic ist noch ein anderer. Ja, ne? Das sind zwei der ganz großen Stars, die vegan leben und die auch sagen, ich ziehe da eine andere Kraft raus. Trotzdem muss man ja diesen Lebenswandel, Philosophie ist es ja fast mehr, ist ja eine Lebensphilosophie, ne? Geht ja nicht nur um Ernährung, um Leistungsbereitschaft, körperliche. Diesen Transport muss man ja hinbekommen, diese Umstellung muss man ja hinbekommen. Ging das bei dir wirklich, muss man sich wirklich so vorstellen, das war so von jetzt auf gleich, war das problemlos, wirklich problemlos umsetzbar?
Ich habe mich sofort entschieden, vegan zu leben, bin ich runtergegangen, habe ich meine Frau gesagt, ich habe das und das gesehen, ich bin vegan. Sie hat mir gesagt, geh schlafen jetzt.
Morgen ist vielleicht wieder vorbei.
Was ist du von meinem Leben? Gesund? Du hast noch Fleisch hier überall. Putz deine Zähne. Nicht, dass du überall erzählst, dass du vegan lebst und morgen sieht man dich irgendwo in meinem Steakhouse. Das wird peinlich. Ich habe gesagt, nein. Du weißt nicht, was ich gesehen habe. Meine Frau ist eine super intelligente, tolle Frau sowieso und hat mich das gefragt. Von wo weiß ich, dass Pflanzen haben auch keine, fühlen keine Schmerzen. Also ich sage das immer noch in meinem Vortrag, ein Mensch, der so denkt, ist kein Dumm. Der ist nur einfach, der ist nicht mit diesem Thema beschäftigt. Ich habe gesagt, in diesem Vortrag, der Mann hat erklärt, das stimmt nicht, die haben keine Nervenzentralsystem, aber ich check das nochmal, weil dann gehe ich zurück an Fleisch, wenn das wirklich so, wenn man eine Tomate schneidet und es Schmerzen ohne Ende und so und so.
Wenn es was
das
fühlt, ist ein Argument, ne? Sobald es was fühlt, ist es ein Unterschied.
Genau, aber ich habe herausgefunden, dass der Mann recht gehabt und alle Pflanzen ohne Ausnahme haben kein Zentralnervensystem und auch wenn, das ist noch ein Grund, vegan zu leben, weil es die Tiere, das wir essen, essen 100-mal mehr Pflanzen, als was wir bekommen von denen als Fleisch am Ende. Also können wir sehr viele arme Pflanzen retten, wenn wir direkt die Tiere essen und sparen das. Weil ein Schwein geboren ist oder ein Kuh, der isst Pflanzen und isst und isst und isst und isst und isst und isst. Und irgendwann wird geschlachtet, kriegt man so und so Kilo Fleisch. Und wenn man rechnet, wie viele Pflanzen hat er vorher gegessen, arme Pflanzen, die geschrien hat und Angst gehabt und gesperrt wurde, das sage ich auch zu manchen Leuten, die nicht überzeugt sind und sagen mir, doch, ich denke, dass Tomaten hat Schmerzen, dann sage ich, dann helft die Pflanzen, wenn du die Tiere nicht isst.
Aber jetzt nochmal, wie lange hat es dann gedauert, bis deine Frau mitgezogen hat?
So, sie hat mir, also der nächste Tag habe ich die Kinder erzählt, meine Frau, alles, was ich habe die nicht in Ruhe gelassen. Bin ein Nervensieger mit diesem Thema, weil es geht bei mir um Gerechtigkeit und ich kann das nicht einfach.
Also und musst du Nervensäge sein oder sind die mittlerweile selbst zu Nervensägen geworden und die Kinder klären jetzt andere auf und sagen,
lern doch vegan. Alle sind Nervensäger geworden. Ich bin der Einzige, der nicht so extrem geworden mit der Zeit. Meine Frau ist viel schlimmer als ich.
Echt, ja?
Sie hatte alle vier, also meine Frau und drei Kinder. Die haben das verstanden. Der eine hat gebraucht einen Monat, das ist meine mittlere Tochter, die Zoe. Und der Keanu, der war 8 oder 9 Jahre alt. Der hat Fußball bei Maccabi gespielt, der hat das 2-3 Monate danach komplett vegan und dann meine Frau und meine ältere Tochter. Also innerhalb von einem Jahr, weniger als ein Jahr, waren die alle vegan, muss überzeugen. Also falls jemand sagt, hast du alle gezwungen, die Arme?
Ja. Gesagt, kannst du gar nicht. Meiner Meinung nach kann man nicht zwingen.
Natürlich nicht.
Aber Nir, das finde ich spannend, weil es ist ja ein schmaler Grat zwischen Überzeugung und einem solchen Aktivismus der Menschen schon wieder abschreckt. Ich glaube, wenn man zu aggressiv bei dem Thema auftritt, sorgt man vielleicht dafür, dass Menschen eher von diesem Thema einen Schritt zurückgehen, statt sich dafür zu interessieren. Wie ist da deine Erfahrung?
Ich kenne das Argument. Ich finde, das stimmt nicht. Ich denke immer an die Opfer. Ja? Was will der Opfer jetzt, wenn ich mit ihm reden konnte? Will er, dass ich zu jedem gehe und sage, guck mal, das ist viel besser und viel gesünder und lass die Tiere in Ruhe und. Oder er will, dass ich mit allem, was ich habe, auch mit Gewalt, ja? Er würde sagen, mach alles, was du weißt, weil ich kann nicht mehr. Am Ende des Tages, ich sage das Folgendes, ich sage, jeden soll machen, seinen Aktivismus, wenn er überhaupt interessiert auf Aktivismus, so machen, wie es ihm am besten passt. Ja, das gibt es Menschen, die können nicht nett sein über dieses Thema, die machen Recherche, die gehen in diese Schlachthäuser, die sehen diese Bilder und die sind sehr, sehr militant und machen das super. Ich sage immer super, solange es kein Mensch als Opfer, ja, natürlich, es gibt Grenzen. Es gibt keine Beispiel und Geschichte vom Veganismus, wo Menschen haben andere Menschen umgebracht oder verletzt. Also das, ich kenne nicht. Ich kenne sehr viele legale Aktionen, wo sind immer noch als extrem sind, aber legal. Und ich kenne sehr viele illegale Aktionen, aber nicht mit Gewalt. Ja, man bricht in eine Farm in USA jetzt letzte Woche und man lässt tausende von Beagle-Hunde frei. Das ist eine illegale Aktion, aber nicht mit Gewalt.
Also du stellst quasi jedes Lebewesen auf eine Stufe?
Wenn das geht um Leben und Tod, ja. Also wir.
Also auch gegen Tierversuche?
Alle.
Gegen alle.
Solange es eine Option, andere Option gibt. Also der Mensch ist ein überlebendes Tier, genau wie ein anderes Tier. Und er würde alles machen, um zu überleben. Du hast vorher gesagt, du bist ein Fleischesser, überzeugt Fleischer, weil du isst das, was
überzeugt
schmeckt.
Überzeugt nicht, ich esse es halt.
Hast
ja,
du gesagt, also ich, ja. Schmecken ist eine. Ein Grund, warum wir tierische Produkte essen. Zweiter Grund ist Gewohnheit. Der Mensch ist ein Gewohnheittier. Dritter Grund ist Tradition, nicht Religion. Religion hat nicht mit das zu tun.
Ja.
Es gibt keinen Gott, Gott sei Dank, der uns gezwungen hat oder uns gebeten hat. Das ist nur Menschen in the name of God. Aber es ist nirgends, wo steht, dass wir Menschen, dass Tiere. Und Bequemlichkeit. Wenn man jetzt irgendwo sitzt hier auf dem Tisch, ist immer einfach, irgendwas nicht vegan zu nehmen. Im Rewe, beim Hotel, im Flugzeug. Du musst bei Lufthansa vorher sagen, ich bin vegan. Also für mich ist lächerlich Argument, diese Bequemlichkeit, weil das um Opfer geht, dann lieber diesen Schritt machen. Aber das ist eine der Gründe.
Aber Nir, dein Vortrag ist so überzeugend, dass ich jetzt ehrlich gesagt mich verteidigen muss. Ich fühle mich jetzt in der Verteidigungshaltung. Ich bin kein überzeugter Fleischesser. Okay. Ich bin einfach ein Fleischesser und habe mich mit der Sache noch nie so richtig, obwohl ich so alt bin, beschäftigt. Jetzt, wo du hier sitzt und das eigentlich sehr, ich sag mal, aus dem Herzen heraus vorträgst. Das ist jetzt kein, du bist jetzt kein Sprücheklopfer, der eigentlich irgendwas mal erzählt, sondern man spürt, das ist dir eine Herzensangelegenheit. Und da mache ich mir schon Gedanken drüber. Und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt für meinen Fleischkonsum kämpfen würde und den bis aufs Blut verteidigen müsste, weil ehrlich gesagt, bei deiner Argumentation fällt es schwer, da eine Verteidigungslinie aufzubauen. Ja. Was mich aber trotzdem nochmal interessieren würde, du warst ja und bist auch, aber damit war ja nicht unbedingt zu rechnen, ein erfolgreicher Gastronom. Jetzt hast du Angestellte gehabt in deinen Restaurants, die auch ihren Job behalten wollten. Mhm. Und da kommt jetzt so ein Verrückter an und sagt, ab sofort nur noch vegan. Ja, also das, was krass, bisher gut gegangen ist, machen wir nicht mehr, wir machen jetzt ganz anders. Wie haben die reagiert, als du mit dieser Idee kamst?
So, ich hatte damals drei erfolgreiche Restaurants und zwei von die drei habe ich nicht geschafft zu behalten, weil meine Geschäftspartner war nicht einverstanden, die erfolgreiche Restaurants vegan zu machen. Man kann verstehen, wenn er selber nicht überzeugt, vegan zu leben, warum soll er in seiner Meinung das ändern und riskieren? Und dann habe ich ein Meeting gemacht, das ist die Antwort, und meine 35 Leute nur in diesem Restaurant saßen auf einem Tisch und ich habe die erzählt. Und ich kann euch nicht genau sagen, was die haben gedacht, aber ich denke, die haben mich als verrückt gehalten.
Glaube ich auch. Glaube ich sofort.
Die meisten haben gesagt, okay.
Ist ja auch ein Risiko
und
für
nächsten
alle, ne?
Tag, also ich bin Minimum 12 Stunden am Tag unterwegs in meine Restaurants und ich gehe nicht zu anderen Restaurants, wenn ich arbeite. Ich esse bei mir. Dann sage ich, Mintor, tu mir einen Gefallen, machst du mir das und das und das. Mhm. Linsen oder weiß ich nicht. Oder machst du mir das und das. Und diese Pasta, was mir andere bekommen mit Sahne, machst du diese pflanzliche Sahne für mich. Und da habe ich ganz Zeit geübt an mich und an meine Familie und meine Freunde und sogar Lieferanten. Das war auch so. Die Leute, die Müll gebracht oder genommen haben, ich sage, komm, ich lade euch ein, habe ich die irgendwie Shawarma und die wusste gar nichts, das ist vegan. Nächster Tag war gut, ja, super. Wisst ihr, dass es vegan war? Nee, war bekannt. Oder Burger. Ich habe die ganze Zeit geübt und ich wusste, dass alles, was auf die Karte kommt, wird genauso schmecken wie vorher. Das war nicht eine Downgrade.
Wenn du jetzt vergleichst deine Gewinne, die du vor Veganzeit hattest und die du jetzt hattest. Ich glaube, die Umbruchphase kann man nicht nehmen, weil die war wahrscheinlich nicht wirtschaftlich so erfolgreich. Aber nachdem du dich konsolidiert hattest, kannst du da irgendwie einen Vergleich ziehen? Verdienst du wesentlich mehr, wesentlich weniger oder ist es ungefähr gleich?
Kann man nicht vergleichen, weil es gibt andere Parameter. Ich habe mehr Erfolg heutzutage als vorher. Diese Passion, das gibt mir viel, es ist wie ich am Drogen bin. Ja? Also vorher war ich eine Arbeitgeber, eine Selbstständig mit 3 Restaurants, mit fast 50 Jahre alt, der irgendwie sehr früh geschafft hat, in die Rente zu kommen. Ich war schon auf runter. Ich war jeden Wochenende irgendwo ein Champions League Spiel in Europa. Also ich konnte mich leisten. Ich war superb. Ich habe das Geld gehabt und ich sag, deswegen, das Erfolg war damals nicht so viel wie heute. Weil vegan schmeckt nicht oder besser oder so, weil es hat mir gereicht. Heute mache ich das aus anderen Gründen. Erster Grund oder eine Grund natürlich immer noch, um Geld zu verdienen, um leben und. Aber ich mache das noch zusätzlich, um Menschen zu erreichen, um zu zeigen, man kann auch andere. Und das habe ich vorher nicht gehabt, deswegen habe ich mehr.
Animal Liberation steht übrigens auf dem T-Shirt von Nir Rosenfeld. Das könnt ihr euch auch angucken, denn die Bilder zu dieser Folge, die gibt es bei uns auf unseren Social-Media-Kanälen, bei Facebook, bei Instagram, in unserem WhatsApp-Kanal und auch bei LinkedIn. Nir, ich oute mich jetzt. Ich bin ein sehr, sehr zufriedener Kunde deiner Restaurants. Ich gehe da wahnsinnig gern hin und ich bin auch immer wieder, egal mit wem ich da hingehe, und dich, lieber Dirk, lade ich übrigens demnächst mal ein.
Das nehme ich gerne an.
Ich bin wirklich immer wieder überrascht, wie schmackhaft das ist, weil ganz viele Menschen sagen ja, was mir am Fleisch fehlt oder was ich am Fleisch mag und was mir umgekehrt fehlen würde, das ist so dieser herzhafte Geschmack. Aber jedes Mal, gerade wenn ich bei dir bin, bei euch bin, denke ich mir, wie kriegt ihr das hin, dass das so herzhaft gut schmeckt, dass mir dieser Fleischgeschmack überhaupt nicht fehlt?
Ja, erstmal, wie kriegt man die andere Gastronom das hin, dass uns was nicht schmeckt, schmeckt so gut? Weil wir sagen alle, ich liebe Fleisch, aber wir lieben überhaupt nicht Fleisch. Wir haben noch nie Fleisch gegessen, wie das ist. Also ich kenne niemanden, der beißt ein Tier, wie das ist. Und auch ohne Haare, Haut und Knochen, so schmeckt immer noch nicht. Und wenn man mir sagt, ich habe Tartar oder Carpaccio gegessen, ich esse schon roh wie der Löwe. Nein, das ist fermentiert und ein bisschen mariniert. Also man kann das essen, man kann beißen in ein Tier, man wird nicht sterben. Schmeckt das nicht. Wir haben das nur so gut gemacht mit Kräutern, mit Gewürzen, mit Liebe, mit alles drum und dran, dass uns was eigentlich ekelt. Weil wenn man ein tote Tier jemand gibt auf einen Tisch, so wie das ist, sagt viel Spaß damit, schmeckt uns, wir haben geschafft. Und jetzt Hüselfrüchte zu nehmen und von das, was lecker zu machen, eigentlich sollte keine Frage sein. Das ist selbstverständlich. Ich benutze übrigens die gleiche Gewürze, die ich vorher benutzt habe. Mhm. Ja? Ich gehe zu dem Marokkaner oder der kommt zu mir und bestelle ich die Gewürze, wenn ich ein orientalisches Gericht oder Türke oder egal was. Und genauso habe ich vorher gemacht, als ich Kebab gemacht vom toten Tier. Das war auch, keine Gast würde das zweite Mal bestellen, wenn ich ihm das Kebab gegeben habe, damals, einfach so wie das ist, geschlachtete Tier, lass uns sagen, ohne Haare, ohne Blut, es schmeckt nicht. Wir haben jetzt unsere eigene Fleisch auf den Markt gebracht, vom Erbsen und Soja. Und das schmeckt auch nicht so gut, ohne die Gewürze, die reinkommen. Und ich will die Menschen schnell überzeugen, die Tiere in Ruhe zu lassen.
Bei dir gibt es Shawarma, Kebab, Burger, also wirklich großartige Dinge. Gibt es irgendein nicht veganes Gericht, das du gern mal veganisiert hättest, wo du aber bis heute denkst, das funktioniert so nicht? Oder kann man das alles im Prinzip übertragen?
Nicht mehr. Es gibt jetzt in einem meiner Restaurants ein richtiges Steak, die ich nicht selber entwickelt oder produziert. Ich kaufe das und verkaufe. Das ist von Menschen, die wirklich vermissen, ein Stück Steak, Fleisch. Die
sind vermisst du das manchmal? Du hast gesagt, Spare Ribs hättest du so gerne gegessen. Würdest du sagen, irgendwie würde ich das schon mal wieder gerne essen?
Nein, wenn ich weiß, das ist vegan, auf jeden Fall. Aber bei mir, wenn ich denke an Spare Ribs, ich sehe schon diese Tier, wie er leidet. Also die Schweine in Deutschland oder weltweit würden in den letzten Jahren vergasen. Minutenlang ein Tier schreit vom Schmerzen vom Hier bis zum Himmel und zurück, bis das tot ist. Also wie kann ich das vermissen? Aber wenn jemand kommt und sagt mir, guck mal, das ist eine vegane Option, dann ja, da kommt das wieder, wow.
Welches Gefühl kommt in dir hoch, wenn du irgendwo sitzt und neben dir isst einer Spare Ribs?
Schrecklich, schlimm.
Arthur, welche Einstellung hast du zu dem Menschen, der das tut?
Schlimm, schlimm. Also ich kann nicht mehr in Supermärkte gehen, gehe ich nicht, also sehr selten. Zum Glück machen die das meine Frau und Kinder für mich. Ich kann nicht auf der Straße laufen, wo jemand grillt, Hühnchen oder so. Das ist, was für euch normal ist oder für mich normal war vorher, nach, ich weiß nicht genau wie lange, Monaten oder Jahre, wenn man das nicht mehr regelmäßig riecht, man kommt diese ganzen Bilder im Kopf, das sind eigentlich Leichen. Wenn du jetzt läufst irgendwo und siehst du Leichen von Männchen irgendwo liegen. Sogar, ich kenne Männchen in Deutschland, wenn die sehen Leichen von Hunde und Katzen, wo die sehr, sehr lieben, würden genauso fühlen, wie ich sehe irgendwo Parmaschinken hängt oder Käse hängt. Das ist sehr, sehr, also ich kann das.
Und hast du auch eine negative Einstellung den Menschen gegenüber, die sagen, ich bin Fleischfresser?
Nein, weil ich weiß, jemand hat die Menschen so konditioniert und das wird irgendwann von alleine kommen. Die Welt wird vegan, also das ist nur die Frage der Zeit.
Ist das auch regional schwieriger, sage ich jetzt mal, weil Menschen aus anderen Teilen der Welt sind ja auch anders aufgewachsen, anders kulturell herangezogen worden. Also ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor, so ein Steak-Ersatz in Argentinien, wo jeder von klein auf mit dieser Steak-Kultur auch groß wird, das ist da vielleicht beispielsweise schwieriger zu implementieren, als das jetzt in anderen Ländern der Fall wäre, oder?
Ich höre das auch oft, aber komischerweise, wenn ich das gehört habe, nur vom Argentinien, dann würde ich das ernst nehmen, deine Frage. Das Problem ist, egal mit wem ich rede, egal, ich bin Jugo, bei uns gibt es Fleisch. Ich bin Brasilianer, bei uns gibt es.
Ja, genau das meine ich.
Ich bin aus Lebanon, bei uns. Jeden, den ich mit ihm rede, komme aus Russland. Ja, mit der Argentinien vielleicht leicht, aber bei uns muss Fleisch. Also am Ende, und ich auch als Israeli, die ganze außen die Inder, also nicht alle, aber ein großer Teil vom diese kleine Miniland India, wo es gibt 700, 800 oder 900 Millionen Menschen, die noch nie Fleisch gegessen haben. Alle anderen, die alle sagen mir das Gleiche. Wir können nicht ohne Fleisch. Und überall gibt es einen kleinen Teil von Menschen, die vegan leben. Und dieser kleine Teil erhöht sich die ganze Zeit. Dass ich vegan geworden, wir haben 0,5% von den Menschen, die in Deutschland leben, haben sich vegan ernährt.
Heute,
wir reden über 2-3%. Das ist enorm, enorm Wachstum innerhalb von so wenigen Jahren. Also für mich ist niemals reich, bis wir auf 100% kommen. Aber ich bin mit Zahlen nicht schlecht und ich sage, wo habt ihr irgendwo eine Entwicklung gesehen? Mhm. Innerhalb von weniger als 10 Jahren 4-, 5- oder 6-fach mehr Menschen. Mhm. Und wir reden in Deutschland alleine über 50% Flexitarier.
Genau, ja. Da zähle ich mich übrigens auch dazu.
Ja, und also, das ist eine unglaubliche.
Flexitarier, also das sind Menschen, die
bewusst entscheiden, weniger tierische Produkte zu essen.
Genau, also die sind nicht komplett vegetarisch oder vegan, ja, aber die entscheiden bewusster darüber, wie viel Fleisch sie in ihr Leben lassen.
Ich muss sagen, ich bin mit falschen Voraussetzungen hier in unsere heutige Aufnahme gekommen, weil ich habe gedacht, wir machen eine Sendung über Ernährung, über vegane Ernährung. Aber je mehr ich zuhöre und kannst mir auch widersprechen, ist es eigentlich keine Sendung über Ernährung, es ist eine Sendung über Tierschutz.
Genau.
Ja. Und über eigentlich unser Verhalten gegenüber anderen Lebewesen, gegenüber Tieren. Es hat eigentlich mit Ernährung relativ wenig zu tun. Und da drängt sich für mich die Frage auf, wie du zu Themen stehst, zum Beispiel Nilgänse in unseren Kurparks, zum Beispiel viele Tauben, die viel Dreck machen, zum Beispiel wieder Einbringen des Wolfes in die Natur und jetzt, wenn man ihn doch nicht mehr haben. Das Bären hat man ja auch in verschiedenen Regionen jetzt wieder zurück. Und jetzt hat man Angst vor dem Bär. Also hat jetzt mit der Ernährung überhaupt nichts zu tun. Aber ich finde, es ist ein wichtiges Tierschutzthema und da würde mich deine Meinung mal dazu interessieren.
Wer macht aber Dreck? Die Nilgänse oder die Menschen, die leben in Frankfurt mehr?
Ja, die Frage
also möchte ich... Also 100 Millionen Mal mehr. Also wir machen Dreck ohne Ende und das ist überhaupt kein Thema. Da gibt es diese Männchen, heißen Mitarbeiter bei FAS, die machen das sauber für uns und so ist alles gut. Kommt so ein Tier, der keine Toilette hat und nicht eine Möglichkeit hat und kackt irgendwo auf jemandes Auto oder Balkon oder auf der Straße, Panik. Wir sind die Oberspezies und alle anderen sind Unterspezies und die verschmutzigen unsere Straße, dann müssen wir eine Lösung finden. Der Wolf kommt näher an uns. Eigentlich der Wolf kommt nicht näher an uns, oder Bär. Wir sind näher an ihm gekommen. Nimm mal einen Hai zum Beispiel. Man sagt, Statistik, 10 bis 15 Männchen würden umgebracht vom Hai im Jahr.
Ja.
Wir töten 150 Millionen Hai im Jahr. Ja? Für verschiedene Gründe. Suppe, Schmuppe, keine Ahnung was. Aber wenn ein Hai isst oder tötet ein Mensch, das ist in der Nachricht überall auf dieser Welt. Und so weiter und so fort. Wir sperren Tiere in einen Platz und wir haben das einen super Namen gefunden, Zoo. Eigentlich, was hat ein Elefant oder Giraffe überhaupt zu tun in Frankfurt? Nichts. Und man sagt uns, ja, wie soll meine Kinder lernen? Erstmal, wir haben Millionen von Tieren. Es ist ein Businessmodell. Nicht mehr und nicht weniger. Jemand hat diese Idee gehabt, man kann ein paar Tiere sperren, ausbeuten, umbringen übrigens im Zoo, was euch wird nicht erzählt, verkaufen, kaufen, transportieren und man kann von das Geld machen. Und ich bin nicht dagegen, ich bin überhaupt nicht dagegen Kapitalismus und Geld verdienen. Ich bin nur dagegen, wenn es auf die Kosten vom füllenden Lebewesen geht.
Weißt du, was ich tatsächlich festgestellt habe im Laufe meines Lebens? Ich bin beispielsweise mit vielen Tieren groß geworden. Und ich glaube, das macht tatsächlich in dieser Herangehensweise an dieses Thema einen ziemlich großen Unterschied. Also bei uns gab es immer Tiere zu Hause. Ich hatte ein Kaninchen, als ich klein war. Dann hat man irgendwann einen Kater. Und seit ich zur Schule gehe, haben wir eigentlich dauerhaft Hunde in der Familie. Und ich glaube oder ich stelle fest, auch in meinem Umfeld, Menschen, die mit Tieren groß geworden sind, die da einen anderen Bezug zu haben, die haben auch zu diesem Thema eine andere Einstellung. Müsste eigentlich jeder mit Tieren groß werden? Würde das auch was ändern in der Wahrnehmung?
Kennt ihr Moses Pelham?
Ja.
Der ist vegan und er mag kein Tier. Also ich bin mit meinem Hund zu ihm gegangen einmal und irgendwie, ich komme mit meinem Hund, gerade Veganer, sie, na, und er so, schön Hund. Aber. Und das ist für mich noch höhere Stufe vom Vegan, weil ein Mensch, also ich mag auch nicht alle Männchen, ich mag auch nicht alle Kinder, aber ich würde nicht ein Kind, weil ich ihn nicht mag, irgendwas tun. Und das ist also, ja, die meisten Menschen, die vegan leben, sind Menschen, die schon mit Tieren groß geworden sind. Und, aber es muss nicht so sein. Also ich rede.
Bist du mit Tieren groß geworden?
Ja.
Wo ziehst du denn persönlich die Grenze für dich, also beim Veganismus? Ich nehme an, dann, du isst beispielsweise auch keinen Honig?
Ja, also sehr, sehr simpel. Ja. Ich konsumiere nicht, wo ich weiß, dass ein Tier oder ein Mensch natürlich, aber bei Mensch war nie ein Thema, ich habe bis heute nicht mitbekommen, dass von meinem Essen ein Mensch würde umgebracht oder ausgebeutet. Ich esse nichts, wo ich weiß, dass ein Tier wird ausgenutzt, umgebracht, versklavt, ausgebeutet.
Also trägst du auch keine Lederschuhe?
Nein, gar nichts.
Und was bekommt ein Hund zu fressen beispielsweise?
So, es gibt, der Hund ist überhaupt kein Tier von der Natur. Der Hund ist, wie wir heute kennen, ist ein Tier, das der Mensch geschafft hat. Mhm. Das ist ein Haustier und der zum Glück ernährt sich genau, was der Mensch ernährt sich. Es gibt Länder, wo der Mensch gar kein Fleisch isst, aus keine Ahnung welchem Grund. Der Hund hat noch nie Fleisch gegessen. Und das, als ich vegan geworden, habe ich meinen Hund, damals war nur ein Hund, habe ich weiter mit gutes Fleisch. Ich habe das beste Fleisch gekauft. Also das hat mich geäckelt und genervt. Aber ich habe gesagt, was soll ich machen jetzt? Ich würde niemals neue Hund holen, weil ich finde es unfair, dass von meinem Hund werden so viel. Aber wenn er muss, wie ich immer sage, dann habe ich gefragt mal und dann zweimal und dann wurde mir gesagt, eigentlich Hunde, die müssen gar kein Fleisch essen. Die Hunde sind omnivor. Meine Hunde, beide, sind 100% vegan und die sind super gesund und leben noch besser als jeden anderen Hund.
Sehr schön.
Und meine Tierärztin hat das bestätigt.
Okay.
Alles gut.
Wir haben ganz am Anfang über diese Sportstars gesprochen, die bewusst vegan leben und die gesagt haben, mir geht's besser damit. Was hast du denn persönlich körperlich festgestellt, seitdem du vegan lebst? Was hat das mit deinem Körper gemacht?
Ich bin heute 8 Jahre älter, als ich nicht vegan war und ich fühle mich viel besser. Also viel fitter, viel mehr Energie. Das ist auch bewiesen. Und unzählige Studien über vegane Ernährung und die sagen alle ohne Ausnahme, denn wenn man eine vegane Diät, also natürlich eine gute plant-based Ernährung, nicht wenn man isst die ganze Zeit Pommes, und kommt, aber nie hat gesagt, und ich bin die ganze Zeit müde und habe ich zugenommen. Das habe ich nicht gesagt. Also wenn man beim tierischen Produkten ist sehr, sehr schwer, gesund zu leben, weil die tierischen Produkte haben, erstmal die Tiere haben sich, die sind nicht mehr wie in der Natur, die sind voll mit Antibiotika und sehr, sehr viel Wachstumshormone, damit das Profit größer ist. Ja, also ich fühle mich viel besser, ich konzentriere mich viel besser. Sex ist auch viel besser, das ist alleine
ein Thema.
Bei Game Changers könnt ihr gucken, die haben so einen Test dort gemacht.
Mit dieser Sportmannschaft, ne?
Ja, also das Ganze, was unsere Blut zumacht. Also viele Menschen merken das vielleicht nicht, weil die Medikamente nehmen, dagegen, aber ich brauche das nicht alles. Meine ganze, das ist auch eine Geschichte. Mein Vater ist mit 46 Jahre alt gestorben, aus Herzinfarkt, und seine zwei Brüder sind mit 35 und 55 gestorben. Der älteste Bruder, die waren vier, der ist jetzt vor ein paar Monaten gestorben, mit der in Alt von 86. So, ich bin zu ihm gekommen, dass ich vegan geworden. Er war 78 Jahre alt. Ich habe gesagt, Onkel Ami, ich bin vegan und ich wollte ihm missionieren. Und er sagt mir, mich kannst du in Ruhe lassen. Ich habe in Facebook gesehen, was du machst. Ich habe gesagt, du bist in Facebook unterwegs, 78 Jahre. Ja, ja, natürlich, aber ich bin vegan viel bevor du. Ich habe gesagt, wie bist du vegan? Und ich wusste nicht. Weil die Menschen, die vegan ernähren, nur aus egoistischen Gründen, so, die sind nicht die Aktivisten. Die gehen, habt ihr einmal gesehen, jemand auf die Straße geht und demonstriert gegen Alkohol, gegen Drogen, gegen Zigaretten oder gegen ungesunde Essen? Das gibt sowas nicht. Es gibt nur Menschen, die demonstrieren, wenn das ungerecht irgendwas, wenn es ein Opfer ist. Ja, Menschen, Tiere und so weiter, Frauen und so. Und deswegen hat er überhaupt, ich habe nicht gemerkt, dass ich mit ihm sitze und ich esse Fleisch und er bestellt irgendwas vegan. Und deswegen hat er auch überlebt, weil es ist, muss man auch sagen, es ist Herzprobleme, ist nicht nur Ernährung, ist auch genetisch und auch Stress und auch viele andere Sachen, aber bei meinem Vater vielleicht konnte leben noch mehr Jahre, wenn er...
Ich glaube ehrlich gesagt auch jetzt aus meiner Sicht, weil Nier Rosenfeld hat gesagt, ich fühle mich viel besser als zu meiner Fleischesserzeit. Und ich glaube, die Aussage ist wichtiger als jede Wissenschaft, weil wenn du dich gut fühlst, dann ist eigentlich völlig wurscht, was die Wissenschaft sagt, sondern du sagst sehr eindrucksvoll, mir geht's besser als vorher. Und ich glaube, wir haben auch sonst in diesem sehr interessanten Gespräch...
Man kann mit meiner Hausarzt immer sagen, ich sage immer, Dr. Kleinmann, du kannst jeden, der kommt und sagt, der Rosenfeld erzählt, du kannst auch... der ist objektiv, der ist nicht vegan. Kannst du meine Akten zeigen, wie ich vorher war?
Ich glaube, wir haben an deinem Gesundheitszustand beide überhaupt keine Zweifel. Du machst einen sehr gesunden Eindruck. Da braucht es keine ärztlichen Beweise. Ich denke, mit Nier Rosenfeld, das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, was zum Nachdenken auch anregt. Wir haben einiges mitbekommen. Zum Beispiel hat er uns gesagt, dass ethisch vegetarisch wie Fleischesser ist. Ja. Er hat zum Beispiel gesagt, Tiere haben Gefühle, die freuen sich, die leiden, die sind traurig, die sind glücklich. Wie alle anderen Lebewesen, das ist kein Unterschied und kein Lebewesen schlechterer Art und Gattung. Mhm. Und dann hat er gesagt, und das war eigentlich dann der Weg weg von der Ernährungssendung, vegan ist absolut keine Frage der Ernährung, sondern es ist eine Frage des Tierschutzes. Das waren für mich so die drei Kernpunkte, die ich hier aus unserem Gespräch mitgenommen habe.
Ja, total. Und wer sich davon überzeugen will, darf gerne und kann gerne und soll auch gerne vorbeischauen in einem der vielen Restaurants von Nier Rosenfeld.
Zum Beispiel Kuli Alma.
Genau, da bin ich auch Stammgast. Und Dirk hoffentlich bald auch, wenn wir da zusammen hingehen. Und am Ende unserer Sendung, Nier, ist es so, dass alle unsere Gäste unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein bisschen was mit auf den Weg geben dürfen. Und deswegen kommen wir jetzt zu unserem Legendenmotto. Und ich kann mir vorstellen, lieber Nier, du hast eine gewisse Auswahl an Zitaten schon in dir. Ich bin sehr gespannt, für was du dich entschieden hast.
Ja, es gibt mehrere. Der Einstein ist eine, habe ich schon gesagt. Mahatma Gandhi hat viel gesagt darüber. Leo Tolstoi, Pythagoras, und die Liste ist sehr, sehr lang. Eine, die ich am meisten, glaube ich, mag, gerade in einer Zeit, wo wir so viele Kriege oder Angst vor so noch mehr große Kriege haben, vom Leo Tolstoi, dass solange wir Schlachthäuser haben, wir werden auch Schlachtfelder haben. As long as we have a slaughterhouse, we will have battlefields. Und ich sage, meine Satz dazu ist, dass das Frieden beginnt auf unsere Abendteller. Wenn wir die Tiere in Ruhe lassen, da werden wir vielleicht eine Chance haben, irgendwann einen richtigen Frieden zu haben in unserer Spezies.
Das sind schöne Worte zum Ende der Sendung. Die lassen wir genauso wirken und die darf jeder gerne mitnehmen jetzt in diese Woche und in das Wochenende. Vielen Dank, lieber Nier, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht zum einen und vor allen Dingen haben wir auch eine ganze Menge gelernt. Und ich freue mich jetzt schon wieder, lieber Dirk, auf kommende Woche, auf die neue Folge. Ne?
Da freue ich mich auch und auch da wird es wieder richtig legendär. Halbzeit legendär. Ich freue mich.
Bis dahin und tschüss, lieber Nier. Alles Gute für dich.
Danke. Tschüss.